Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Diversify, der Private Market Podcast. Wieder an meiner Seite der Robin. Hi Robin, schön, dass du da bist.
Hendrik, ich grüße dich. Freut mich sehr, hier zu sein mit dir.
Ich freue mich auch. Vorweg unser Disclaimer: Dieser Podcast bietet keine Anlageberatung und dient ausschließlich zu Informationszwecken.
So sieht's aus.
Robin, wir sprechen in einem, ich sag mal, vollen September miteinander. Letzte Woche Frankfurt, diese Woche München. Erzähl mal, du warst unterwegs als Speaker.
So sieht's aus. Ja, sehr cooles Event gewesen. Vorletzte Woche, die erste Septemberwoche, hat gestartet erst mit einem Panel bei Portagon. Portagon ist ein, ja, ich würde sagen, fast schon Infrastruktur, B2B2C-Geschäftsmodell, die Zugang schaffen zu Private Markets. Sprich, die machen das Onboarding bei Private Market Asset Managern, also sprich Private Debt, Private Equity Funds, und helfen dann Distributoren, jetzt zum Beispiel uns, wenngleich wir noch nicht zusammenarbeiten, dass man einfach mit einem Onboarding bei Portagon Zugang zu vielen verschiedenen Private Market Produkten bekommt. Da war ich zu Gast auf einem Panel, da hat Hendrik mich begleitet, habe da mit sehr, sehr coolen Leuten, also auch mit dem Co-CEO von Moonfair oder mit führenden Persönlichkeiten von Morgan Stanley unter anderem ein Panel gehabt zum Thema Private Markets. Wesentlichen Takes waren riesen Opportunity, also mit LTIF2 predige ich ja schon eine Weile, und dass es absolut Sinn macht im Portfolio-Kontext, aber schon noch einige Hürden gibt, die man nehmen muss oder beseitigen muss. Da stehen ja wir für einfachen Zugang, kleine Losgröße, und halt der Brokerage-like Zugang, und zwar sehr, sehr cool. Das war so der Start in Frankfurt. Dann ging es weiter zum Handelsblatt Bankengipfel. Der erste Tag waren wir als passive Gäste da, quasi als Zuschauer, waren tolle Gäste. Christian Sewing von der Deutschen Bank unter anderem, HVB-Vorstand, BNP Paribas-Vorstand, also echt tolle Leute vor Ort gewesen. Ging alles ums Thema Veränderung, so die Arbeitseinstellung, Zinsniveau, wie geht's weiter mit den Banken. Und am zweiten Tag hatte ich dann meinen Part, habe da beim Handelsblatt Bankengipfel das Wrap-up gemacht in einem Panel. Das heißt, die beiden Tage Revue passieren lassen, so ein, ja, die wesentlichen Punkte nochmal herausgestellt und die To-Dos. Und zwar halt wirklich so Themen mit, so ist die Einstellung der Deutschen. Das fand der Christian Sewing sehr, sehr krass in Vordergrund gestellt, dass wohl so ein Einstellungsthema ist von den Deutschen, dass wir zu wenig arbeiten. Das ist zum Beispiel was, das ich nicht teile. Ich glaube, das ist einfach so ein, ja, der Historie geschuldet. Wir haben irgendwie nach dem Zweiten Weltkrieg nur Aufschwung gehabt. Das ist eher so ein, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Das heißt, man ist es gewohnt, dass man irgendwie Wohlstand hat. Und jetzt merkt man halt langsam, so einer unserer Schlüsselindustrien, der Automobilbranche, geht es immer schlechter. Wir müssen halt mal wieder ein bisschen mehr Gas geben. Ich glaube, eher hat nichts mit Faulheit zu tun, sondern eher was mit Gewohnheit. Das war so ein Thema. Spannend war auch der Christian Lindner, der auch zu Gast war. Ja. Das heißt, die Prominenz und auch Nao natürlich am Start. Das wäre sehr gut. Und dann ging es weiter nach München diese Woche. Da hatte der Hendrik seinen großen Auftritt, sein erstes, sein Bühnendebüt bei der Seamless Europe. Wie war's denn?
War super. Genau, ich war auf dem Panel mit verschiedenen anderen Fintech-Größen. Es war Bank of Georgia war da, dann Beatfest war da, unter anderem N26 war jemand da. Es ging grundsätzlich so um Personal Finance Management Tools, also wie kann ich Tools nutzen, um meine Savings zu steuern, meine Investments. So sieht es aus, Robin. Aber du warst auch da.
Stimmt.
Du warst auch da. Und ja, waren zwei schöne Tage in München. Jetzt sitzen wir hier. Wir nehmen auf heute Freitagabend.
Der 13.
Ja, du sagst es. Und natürlich sprechen wir auch wieder, oder müssen darüber sprechen, weil wir sprechen ständig über Zinsen. Wie sieht's denn aus? Was hat Frau Lagarde entschieden?
Es ging nach unten. 25 Basispunkte, 0,25%.
Es war ja nicht überraschend.
Nee, gab auch keine großen Reaktionen. Jetzt der Markt war ja von allen erwartet.
Alles grün soweit, ne?
Gerade schaut's gut aus, ja. Politisch, nee. Also alles grün, die Märkte sehen gut aus. War erwartet, es gab ja ein bisschen Korrekturen, aber alles jetzt irgendwie nicht weltbewegend. Weißt du, es ist gerade so eine Gratwanderung, Rezession oder Soft Landing oder vielleicht doch irgendwie so ein bisschen Wachstum. Und jetzt wie erwartet, also die Inflation ist runtergegangen auf dem Niveau, wo man es sehen möchte. Deswegen war ja eigentlich ausgemachte Sache, dass da was passiert. Ja. Also auch in den USA gehe ich schwer davon aus, dass da ein Zinsschritt kommt. Die Frage ist nur 25 oder 50 Basispunkte, dass die uns folgen. Ich glaube, da war es auch nochmal wichtig, dass Europa nochmal die 25 gemacht hat und jetzt nicht gleich geblieben ist. Aber das ist so der Trend, der ja
Das hat sich auch so,
absehbar
hat sich angedeutet, Inflationszahlen, also USA, das haben wir jetzt ja auch irgendwie Arbeitszahlen wieder veröffentlicht, da sind auch
war. Ja,
die
auch
Arbeits,
schwächer, ja.
ja genau, also es wird wahrscheinlich zu erwarten sein, dass es dort auch in die gleiche Richtung gehen wird. Kommen wir zu unserem ersten oder zum weiteren Thema. Und zwar müssen wir natürlich darüber reden im Private Market Podcast. Und zwar haben gestern BlackRock und Partners Group eine Partnerschaft angekündigt, um den Zugang für Private Markets für eine breitere Investorengruppe, also auch Retail, also Privatanleger, zu
Das ist ja
erleichtern.
fast dann wie unsere These.
Ja, das sehr, sehr ähnlich auf jeden Fall. Letztendlich ist das Ziel, Kleinanlegern bzw. Privatanlegern die Möglichkeit zu eröffnen, ja, ähnlich wie Institutionelle zu investieren und einfach den Zugang zu vereinfachen. Bevor wir da inhaltlich reingehen, vielleicht kennt nicht jeder Partners Group. Ich gehe davon aus, ich setze mal voraus, dass jeder weiß, wer BlackRock ist.
Da haben wir doch schon mal auch im Podcast drüber gesprochen. Die sind ja sehr
Eben.
bekannt durch die iShares-ETFs, haben aber, sind auch schon aufgefallen. Das heißt, da zeichnet sich eine Strategie ab, kann man erkennen, dass sie ja akquiriert haben, schon zugekauft haben,
Prequel.
gerade im Private-Market-Bereich, weil sie das als großes Potenzial sehen, war unsere Vermutung. Jetzt,
Es könnte in die Richtung gehen.
schwarz auf weiß. Und jetzt bist du wieder dran.
Genau, deswegen erzähle mal ein bisschen, wer oder was ist Partners Group?
Partners Group, deswegen, also es könnte in die Richtung gehen. Partners Group ist ein großer und auch relativ bekannter Manager für ja, Private Market Produkte. Nicht nur Private Equity, die machen viel. Also man Private Equity, Private Infrastructure, Private Real Estate und Private Debt, sprich alles, was nicht irgendwie public irgendwo gelistet ist. Gibt es auch schon lang, waren auch. Wir haben ja bei uns, wer unsere Produkte kennt, wir haben ja einen Private Equity Secondary Fund in einer Evergreen-Struktur.
Ja, das heißt, du
Das heißt,
kannst
der hat
regelmäßig
kein.
investieren.
Genau, ihr regelmäßig investieren, die investieren. Ich meine, Partners Group, nagel mich nicht fest, war aber einer der ersten Anbieter, ich glaube sogar weltweit, in Europa auf jeden Fall, vor rund 20 Jahren, der den ersten Evergreen Private Equity Fonds aufgelegt hat. Also ein sehr ja, langjähriger schon Player am Markt, haben in Summe schon über 200 Milliarden, sorry, in Summe schon über 200 Milliarden investiert. Jetzt aktuell haben sie ein AUM, also Assets Under Management von rund 150 Milliarden, sitzen in der Schweiz und haben auch fast 2000 Mitarbeiter, also wirklich ein großer Player. Ich persönlich finde gerade den Private Equity Ansatz sehr, sehr spannend. Die machen auch über alle verschiedenen ja, Arten von Private Equity Investments hinweg sind die aktiv. Die machen Primaries, das heißt, die strukturieren die Deals, gehen rein, machen Co-Investments, Fokus aber schon auf Primaries. Die machen auch Secondaries, die machen auch ein bisschen Fund of Fund. Und die haben es für mich so perfektioniert, wie man Evergreen-Strukturen baut mit Liquidität. Das ist ja so eine Besonderheit, dass du immer fully paid in bist. Also du hast keine Kapitalabrufe, sondern bist fully paid in. Und das ist auch so, Partners Group ist immer gerne ein Beispiel. Wenn jetzt jemand zu mir sagt, ein ETF ist besser, weil da fließt dein Geld rein und da gibt es ja gar nicht so viele Beispiele, sage ich, Moment, es gibt Evergreens schon viel, viel länger, weil es gibt ja nicht Evergreen-Fonds und Private Equity, seit es ELTIF gibt und seit man als Retail investieren kann. Partners Group ist wirklich bei den Institutionellen schon sehr bekannter Player und auch sehr ein beliebter Player und gerade durch das Thema Evergreen-Investments sind die echt ja, gut unterwegs und die machen mit ihren Evergreens auch good to know. Da kommt ja auch irgendwie so oft die Kritik, dass weil Evergreen, ja super, dein Geld ist zwar voll investiert, aber da ist ja ein Teil doch nicht investiert für die Liquidität, haben es aber den letzten 10 Jahre im Schnitt geschafft, so rund 16,5% PA-Rendite zu machen mit ihren Evergreen-Fonds. Sprich, ja, ein sehr bekanntes, ein sehr, sehr renommiertes Private Market, Fokus, ich würde sagen Fokus, ich weiß es nicht genau, ich würde sagen Fokus schon auch Private Equity House mit Sitz in der Schweiz. Und mit der Partnerschaft, ja, also er unterstreicht ja nur noch mal aus meiner Sicht die Strategie von BlackRock.
Definitiv grundsätzlich noch dazu zu sagen, sie haben es für die USA verkündet, also ist jetzt nicht Europa. Aber dann lass doch mal inhaltlich reingehen. Ne? An Anlehnung an manche Kritiker, die man ja zu Private Equity für Kleinanleger doch ab und zu mal hört. Also hat sich jetzt BlackRock und Partners Group zusammengeschlossen, um jetzt ihren Schrott aus den Portfolien endlich an Privatanleger zu veräußern.
Definitiv. Können wir jetzt weitermachen eigentlich mit dem nächsten
Perfekt, dann machen wir mit dem
Punkt.
nächsten Thema weiter.
Nee, das ist einfach ein Riesenpotenzial. Du hast Gut, USA ist ein anderes regulatorisches Umfeld. Wo wir uns sehr eng damit beschäftigen, ist das regulatorische Umfeld in Europa. Und da gab es einfach die Motivation und es gibt auch einen Riesenbedarf. Das ist auch von mir ein großer Take gewesen jetzt vom Bankengipfel. Es hat fast jeder Bankvorstand gesagt, um als Standort Deutschland oder auch Europa wettbewerbsfähig zu sein, wie mit Standorten wie den USA, muss mehr privates Kapital in Unternehmen fließen, in Infrastruktur fließen. Und man hat es ja gesehen, diese Woche in Dresden, was passiert, es fließt zu wenig Kapital in Infrastruktur, dann bricht da mal eine Brücke zusammen. Und da ist ja wirklich jetzt so quasi der Notstand, wäre jetzt ein bisschen übertrieben, wirklich so das Krisenmodus ausgerufen worden, weil zu wenig privates Kapital investiert wird. Und man sieht halt auch, weil da so ein Riesenbedarf ist und als Asset Manager möchtest du, jetzt eine Partners Group möchte nicht für alle Ewigkeit bei 150 Milliarden, also rund 150 Milliarden AUM bleiben, die wollen immer mehr. Das ist das Geschäftsmodell. Je mehr AUM, desto mehr Geld können sie anlegen, desto mehr Gewinne können sie erwirtschaften, desto mehr Profit macht eine Partners Group. Und die regulatorische Lockerung, einfach die Motivation des Staates oder der Europäischen Union, um die Kapitalmarktunion zu stärken, das wird einfach von den Asset Managern dankend angenommen, weil das ein du hast einen riesen Kapitalbedarf. Dann hast du auf deutschen Sparkonten sehr, sehr viel Geld als Beispiel. Und da das Matchmaking ist einfach eine Riesenchance. Jetzt für die USA, die sind schon weiter. Also ich denke, da habe ich heute auch witzigerweise mit jemandem drüber gesprochen, den ich getroffen hatte. Gerade das Thema, in Deutschland sind wir schon noch irgendwie sehr, sehr zurückhaltend. Und manche Firmen, die hier jetzt schon groß geworden sind, die hier tolle etablierte Player geworden sind, also gerade auch aus der Fintech-Szene, einfach in den USA wären die wahrscheinlich Faktor 3 größer geworden, weil halt alle viel offener sind, das Kapital ist schneller zugänglich. Oder auch Player, was ich beeindruckend finde, ist Stepstone Private Wealth. Die hat ja mittlerweile Private Market Produkte mit einem Daily NAV und so weiter. Also brutal. Die haben so krasse Zuflüsse. Und es ist halt einfach ein riesengroßer Trend. Und ich gehe einfach davon aus, weil es gibt natürlich hat Private Markets Nachteile, natürlich Eigenheiten, aber es gibt auch Vorzüge. Ist ja immer so. Du kannst ja nicht nur Vorteile kaufen, weil sonst gäbe es ja keine Existenzberechtigung mehr für Aktien. Jede Asset-Klasse hat seine Daseinsberechtigung und springen halt immer mehr Asset Manager drauf auf, was sehr, sehr gut ist. Ich als Retail-Kunde, je mehr Wettbewerb da ist, desto besser müssen ja die Produkte sein und desto mehr Selektion findet ja statt. Und wenn es da irgendwie also irgendwelche Fonds gibt, die wollen Quatsch und schlechte Portfolien an Retail vertreiben, dann werden die nicht gekauft werden, weil immer mehr auf den Markt kommt. Und gerade Player wie BlackRock oder wie Partners Group, die können sich es nicht leisten, ihr so Negativportfolio oder das einfach den ganzen Junk zu vertreiben, weil sie ihre Reputation zerstören.
Zu dem Thema war tatsächlich auch ein sehr, sehr guter Beitrag auf dem Podagon-Forum, wo dann gesagt wurde, wie dann überhaupt mal entschieden wird, wie überhaupt in Unternehmen investiert wird. Also wenn du jetzt als Fonds hingehst und sagst, okay, ich habe einen Dealflow, das heißt, ich habe Zugang zu verschiedenen Unternehmen, dass nicht entschieden wird, okay, die Unternehmen kommen in den ELTIF und die kommen in mein Insti-Portfolio. Das geht nämlich gar nicht.
Nee, du splittest die. Also es ist eine klare Governance. Du kriegst irgendwas rein und dann teilst du das halt neu auf. Du hast auf einmal einen neuen Fonds, der ist halt unter dem ELTIF-Framework strukturiert, dass er geeignet ist, um den auch an Retail-Investierende zu vertreiben. Ja. Und dann hast du halt auf einmal, teilst du das nicht mehr durch 4. Also jeder kriegt 25% von dem Investment, dann teilst du es durch 5. Jeder kriegt nur noch 20%. Klar wird geschaut, passt es auch rein? Was ist ELTIF steht für European Long-Term Investment Fund, heißt umgekehrt 55% des Fondsvolumens müssen auch in europäische Assets investiert werden, natürlich unter Berücksichtigung von sowas, aber wenn du jetzt irgendwie einen richtig guten Deal am Tisch hast in Europa, der da reinpasst, von den ganzen Rahmendaten passt, dann wird da nicht geschaut, so, oh ja, das, also der returnt nicht so gut, den gehen wir mal da rein, das wird in aller Regel wirklich pro Rata aufgeteilt oder halt auch nach Gewichtung des Fondsvolumens, dass ja der größere Fonds ein bisschen mehr klickt, der kleinere ein bisschen weniger, aber das ist halt wirklich fair, weil du hast ja häufig diese selben Analysten da sitzen. Also das heißt, der Deal wird nicht von anderen Investoren angeschaut.
Robin, gehen wir weiter. Machen wir heute mal ein bisschen M&A-Thema.
Sauber.
Es war, glaube ich, mit die erste Push-Benachrichtigung, die ich heute Morgen auf meinem Handy hatte. Die deutsche Bahntochter Schenker, vornehmlich für Cargo unterwegs, soll verkauft werden nach Dänemark für 14 Milliarden Euro an DSV, DSV. Wie siehst du das? An den deutschen Skiverband. Wie siehst du das Ganze?
War ja schon länger im Gespräch. Was ist das Problem der Deutschen Bahn? Die hatten ja wirklich desaströses Reporting jetzt zum Halbjahr. Und eine Deutsche Bahn hat das Problem grundlegend, die haben ein marodes Schienennetz, also Stichwort, denk mal an Infrastruktur. Die haben marodes Schienennetz, haben brutal mit Verspätung zu kämpfen. Selbst eine Schweiz will ja nicht mehr, dass irgendwie deutsche Bahnen da fahren, weil die so für Verspätung sorgen. Wir hatten bei unserer Fahrt nach München jetzt diese Woche, überraschenderweise waren wir voll on point bei der Hinfahrt. Ich glaube nur 5 Minuten Delay auf der Rückfahrt, das war wirklich Chapeau. Das
ich war die Woche davor in Frankfurt auch jedes Mal on point.
Das ist schon stark, also geht doch.
Ich hoffe, dass ich nächste Woche, wenn ich auch wieder in Frankfurt bin, dass das auch jetzt funktioniert wieder. Ich
drücke die Daumen.
Danke.
Auf jeden Fall, die haben halt ein Riesenthema, weil sie auch extrem viel Schulden haben und sie können nicht in die Infrastruktur investieren, sie können nicht in neue Wagen, Loks investieren, ja, weil sie halt einfach immer mehr Verschuldung haben. Die haben einfach ein grundlegendes Problem. Und auch mit der Monetarisierung wollen sie Preise erhöhen, dann sind aber irgendwie die ganzen Anbieter. Also schwierig, schwierig. Gerade so Subdienstleister und das in Summe sind es rund 33 Milliarden Schulden, also schon ein dickes Brett. Was machen sie jetzt? Also das Tafel Silber für Golden. Also ist gerade auch dieses Asset ist gut, also Schenker lief gut, das ist ja der Cargo Verkehr.
Genau.
Und deswegen kriegen sie da auch rund, ich glaube, 14 Milliarden, wenn sie da lösen. Das heißt, fast 50% der Schuldenmasse soll auch wohl, also da gab es ein bisschen hin und her. Wir haben uns bei der Vorbereitung vorhin noch drüber gesprochen, weil es ja so ein Bieterwettkampf, dass erst CVC, also der Private Equity Fund, der an die Börse ist, also erst CVC eigentlich hätte den Zuschlag bekommen sollen, jetzt aber doch DSV, weil DSV jetzt doch nochmal überboten hatte mit den 14 Milliarden und ja, das ganze Geld soll wohl in die Tilgung dieser Schulden fließen, gar nicht irgendwie Erweiterung oder sonst was, weil einfach es kann ein Befreiungsschlag sein für die Deutsche Bank, einfach um wieder kann ein Befreiungsschlag für die Deutsche Bahn sein, einfach um wieder ein bisschen mehr Freiraum zu haben und dann auch wieder Darlehen für irgendwie nach vorne gerichtete Themen aufzunehmen, sich zu restrukturieren. Das heißt halt einfach, ja, Tafelsilber vergolden, Assets verkaufen, dass sie sich auf das Kerngeschäft, also gerade die Personen, also ja, oder was will die Deutsche Bahn? Klimafreundliche Personen und Güterbeförderung in Deutschland, dass sich darauf fokussieren können, vielleicht auch wieder europaweit ein wichtigerer Player werden können.
Ja.
Und das ist so die Hauptbegründung von dem Verkauf. Und es war auch vom Bund ja so gewollt, also dass sich da was tut.
Ja.
Nur einer findet es nicht gut. Verdi.
Darauf wollte ich gerade eingehen. Also DSV war oder ist ja dafür bekannt, auch aus anderen Übernahmen schon, dass dann viel von der Belegschaft entlassen wird. Ich habe auch schon die erste Handelsblatt-Nachricht gelesen, dass auch DB Schenker auch gar nicht mehr unter dem Namen sozusagen weitergeführt werden soll. Ja, letztendlich, wer sich beschwert, ist Verdi. Natürlich da Angst vor Jobs, die da verloren gehen, was ja auch auf der einen Seite berechtigt ist. Wie siehst du da das Lager?
Hier ist schon schwer davon aus. Also warum gibt es den anorganischen Wachstumskurs? Du hast ja Synergien und halt auch, ja, es werden Jobs einfach erübrigt. Das heißt, wenn du irgendwie einen hast, der die, keine Ahnung, Netze oder die Auslastung, die Fahrten oder sowas plant für einen gewissen Bereich, wenn dann halt mehr Bahnen fahren, also nicht nur von DSV selbst, vom Kerngeschäft, sondern auch von Schenker, da kannst du halt schon, hast schon positive Skaleneffekte, wenn man so möchte, weil sich einfach Jobs erübrigen. Das ist ein berechtigtes Thema, aber das ist, warum hat DSV Schenker gekauft? Die sind ja, oder warum kaufen die aktiv zu? Also jetzt nicht der erste Zukauf, so wie du es gesagt hast. Die wollen ja der führende Player werden. Die sind Nummer 3 und Nummer 4 der größten Logistikunternehmen weltweit und haben trotzdem jetzt auch nach Akquisition, also wenn Schenker dann zu DSV gehört, haben die trotzdem irgendwie nur, ich glaube 7 oder 8, gibt es unterschiedliche Zahlen, 7 oder 8% Marktanteil, obwohl es dann ja ein riesen Player ist weltweit. Wir versuchen einfach nur über ihre Größe, Skaleneffekte und Synergien, da ihren Gewinn zu steigen, einfach einen klassischen anorganischen Wachstumskurs einzuschlagen.
Ja, es bleibt spannend. Also ich denke mal, wenn der Podcast rauskommt, wird wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Klarheit schon da sein. Aber immer natürlich wieder interessant, drüber zu sprechen, wie so, ja, Verkäufe angebandelt werden, wie
ja,
da was
her
funktioniert, wie sich Unternehmen, sage ich mal, in der sogenannten Buyout-Phase, wenn wir im Private-Equity-Terminus bleiben, anders verhalten können, zeigt sich in Frankfurt bei Springer Nature. Springer Nature, Wissenschaftsverlag. Gehört nicht zu Springer. Fun Fact, sondern zu Holzbrink.
Also mehrheitlich Holzbrink. Und
genau,
wie?
So sieht es aus. Und hat im Jahr 2023 1,9 Milliarden Umsatz gemacht, davon 511 Millionen Euro Gewinn.
Finde ich beeindruckend. Also
finde ich für Verlag
heftig
stark
profitabel, kann man
ja
nichts sagen.
Definitiv. Bewertung liegt oder soll bei 7 Milliarden liegen. 200 Millionen Euro sollen durch den IPO generiert werden. Robin, warum ist das so spannend? Vor allem, wir hatten zwei relativ große IPOs bisher in Europa in diesem Jahr. Einmal in der Schweiz, einmal Niederlande. Wer war das und kann sich da jetzt Springer Nature mit einreihen?
Ja, let's see. Also, Sie haben es ja schon zweimal probiert, Ihren IPO, den auch abgesagt. Wer waren die anderen? Zum einen CVC, haben wir gerade eben schon drüber. Das ist echt ein sehr, sehr IPO- und M&A-lastiger Podcast heute. Die CVC war ja genau das Gleiche. Die haben auch ewig abgewartet, den richtigen Moment abgepasst. Und dann war es noch Galderma, die auch an die Börse gegangen sind. Zwar, die sitzen in der Niederlande, CVC in Schweiz. In der Schweiz, sonst wäre jetzt der erste deutsche Börsengang. Wenn jetzt Springer Nature an die Börse gehen würde. Und es zeigt für mich einfach, dass das Klima wieder ein bisschen besser wird. Und gerade
Wir
auch
reden
bei,
öfter drüber.
also wir reden mehr drüber, es tut sich mehr. Und was ist das für ein Zeichen? Es ist einfach so ein Zeichen, die Leute vertrauen eher wieder dem Kapitalmarkt, dass die Leute risikoaffiner sind, dass mehr wieder Geld reinfließt. Und ich finde es eine schöne Entwicklung, weil du hast ja sehr, sehr viele Unsicherheiten am Markt und Rezession. Aber wenn du siehst, es wurde mehrmals was abgesagt, wie jetzt bei einer CVC zum Beispiel, und dann trauen sie sich doch, ein geiler Börsengang gewesen, echt gut gelaufen. Wenn du siehst, es geht weiter und jetzt auch in Deutschland, weil Deutschland ist jetzt nicht so irgendwie der heißeste Standort, sieht man auch bei einer Klarna, diese nicht zwingend Fokus auf Europa mit ihrem Börsengang schielt ja eher in die USA. Weil das auch Sinn macht, weil die einen sehr, sehr hohen Marktanteil in den USA hat, also als Love Brand.
Ja.
Also Love Brand, die einem alles Mögliche ermöglicht durch Schulden
Hatten wir ja
und
die letzten, in
Zahlungen.
den letzten Folgen auch
Genau.
schon
Aber es ist
drüber
halt einfach
gesprochen.
ein schönes Zeichen, dass da wieder mehr Aktivität reinkommt, weil das zeigt ja für uns irgendwie das Vertrauen in den Kapitalmarkt steigt, auch von Instis und insbesondere hier ist jetzt ja nicht irgendwie so ein klassisches ein Mittelständler, wird immer größer, geht an die Börse, sondern auch, dass die PE-Companies jetzt auch wieder Exits am Kapitalmarkt suchen. Das wird ja
Ja.
auch oft kritisiert, dass irgendwie der Kapitalmarkt als Exit-Kanal ein bisschen tot ist und sich die ganzen PEs einfach nur die Companies hin und her schieben zu höheren
Genau,
Preisen.
ist es. Das haben wir jetzt quasi gerade nicht erwähnt. Letztendlich hast du ja gerade gesagt, also Holzbrink ist vornehmlich mitbeteiligt und eine PE-Company.
Ich meine, also sogar
Oh.
51,49, also relativ pari, aber Holzbrink hat die Mehrheit.
Genau, und die PE-Company möchte dann durch den IPO halt ihre Anteile
Genau.
loswerden.
Genau, klassischer PE-Exit. Die gehen raus, Holzbrink bleibt drin. Und weil das hast du auch so seinerzeit, du hast es früher deutlich öfter gesehen, auch eine TeamViewer, das war ja auch PE-Hand, Börsen-Exit, einfach ein Musterbeispiel. Gehst bei einem richtig guten größeren mittelständischen Unternehmen rein, pumpst da Private Equity Geld rein, schaffst Werte und vervielfachst dein investiertes Kapital. Und das halt spricht dafür, dass der Markt jetzt irgendwie so ein bisschen kommt wieder raus. Klar, es dauert alles noch ein bisschen, wir sind jetzt nicht so bei den Peaks, ob die Peaks gesund waren jetzt vor Corona, lässt sich auch drüber streiten bei dem
Klar.
jahrelangen Nullzinsniveau. Aber es ist einfach schön, dass wieder mehr, dass ein neuer Exit oder ein alter Exit-Kanal wieder deutlich auftaut und dass man da wieder mehr Deal-Aktivitäten sieht.
Ja, Robin, kommen wir zum zweiten Themenblock und zwar das Thema Asset Allocation. Das ist das, was du vor deinem Beruf als CEO und Gründer bei Nao gemacht hast in dem Family Office. Wer da nochmal ein bisschen tiefer reingehen möchte, kann sich gerne den Podcast von David Döble anschauen. Da warst du jetzt erst zu Gast, Robin.
Stimmt, ja.
Worüber habt ihr da geredet?
Mein Werdegang, was ich früher gemacht habe und der Weg jetzt auch zu Now und ja, auch sehr, sehr viel über das Thema Family Office. Was machst du denn im Family Office? Wie kann man Geldanlage strukturieren? Was sind
Ja.
einfach so die Hauptthemen, mit denen du deine Zeit verbringst? Ja.
Ja. Dann lass doch da auch mal reingehen. Ich habe mir mal so ein fiktives Beispiel ausgedacht. Eine Familie hat ein bisschen Geld geerbt. Sagen wir 1 Million.
Die Glücklichen.
Ungefähr beide sind 45 Jahre, also Mann, Frau verheiratet, haben 2 Kinder, 15, 18 Jahre, haben eine eigene Immobilie, die sie bewohnen, ist abbezahlt, Lebenstraum aber irgendwann mal so ein schönes
Toskana,
Häuschen,
oder?
ja, in der Toskana.
Jawohl.
Letztendlich das Ziel, Erhalt des Geldes, weil am besten würde ich oder würde die Familie gerne noch ein bisschen was vererben. An ihre beiden Kinder und dann natürlich irgendwie Cashflow, um jetzt in Rente zu gehen und in der Toskana zu leben. Wie gehst du daran?
Ambitioniert. Ich mache mir immer erst einen Überblick, wie denn ich betrachte die Familie immer gerne wie ein Unternehmen, weil ich komme ja aus dem Corporate Banking ursprünglich, ich habe sehr Cashflow-basiert mir Unternehmen angesehen. Und jetzt sagst du, okay, das Ehepaar, 45 Jahre alt und die Kinder, das ist eine Unternehmung, dann hast du ja aktuell, du hast Einkünfte, Umsatz, Cash-in. In Form von meistens halt Gehalt, das Geld, die Gelder, die du beziehst. Vielleicht hast du auch schon passive Einkünfte, das ist jetzt eine eigenbewohnte Immobilie, aber wenn du jetzt irgendwie vermietete Immobilien hättest oder halt auch irgendwie Dividendenerträge oder dein Anleiheportfolio, schau ich, okay, was kommt rein, was geht raus? Da hast du Kinder 15, 18, kannst du schon gut und gerne nochmal, ich würde sagen, 7, 8 Jahre, kannst du schon nochmal rechnen, dass du für die aufkommen musst, bevor sie Geld verdienen, mit Studium etc. Dann, wenn du 45 bist, kann man auch nochmal gut, also dann, wie lange ist die Erwartung? Auch noch, wie lange lebst du, wie lange brauchst du den Cashflow, wie lange muss die Cashflow-Planung sein? Kannst du gut und gerne schon mal nochmal 40 Jahre oder sowas rechnen. Das macht man ja easy, die 85. Und dann schaue ich erstmal Status quo. Ich würde jetzt auch gar nicht in Zahlen eingehen. Das wird, glaube ich, zu kompliziert, jetzt nur mündlich. Aber so grundlegend gucke ich, okay, ich habe jetzt in Einkünfte, jetzt mal jährlich geschaut, Einkunft von netto 70.000 € pro Jahr bei der Ehepartner, haben sie gut gemacht, gut verdient, deswegen ist die Immobilie auch schon abbezahlt. Und dann hast du aber auch ordentliche Kosten, hast deine Lebenshaltungskosten, du hast dein Auto, du hast Versicherungen, dann hast du noch für die Kids brauchst du das Geld. Und es läppert sich dann auch, dann hast du irgendwie 55.000 Ausgaben und dann hast du noch einen Überschuss von 15.000 €. Das ist jetzt so die Übersicht. Ich gucke dann erstmal, okay, wie stehen sie jetzt da? Dann schaue ich, okay, das Ziel ist ja, dass die 70.000 Einkünfte, also Stichwort Frührente, komplett wegfallen. Dann sage ich, okay, wie sieht dann das Cashflow-Statement, wenn man so möchte, aus? Dann bist du bei minus 55 jedes Jahr. Dann frage ich mich, kriege ich es mit einem adäquaten Risiko hin, die 1 Million, die sie geerbt haben, anzulegen, dass es bezahlt wird?
Welche Anlageklassen kommen da direkt in deinen Sinn?
Also ich würde ganz klar, das ist Cashflow-getriebene, weil du kannst natürlich sagen, ich lebe darunter. Ich kann auch einfach rechnen, okay, ich möchte, also 40 Jahre strebe ich jetzt nicht an.
Das Ziel ist ja Erhalt auch.
Ja. Also wenn es keiner halt wäre, kann sagen, das lebe
Gut,
ich weg.
rocken wir weg.
Und hier zwei Ferraris fertig. Nee, das ist ja nicht das Ziel. Und deswegen guckst du halt, okay, wie kann ich Cashflows aus den Assets generieren? Weil immer wenn ich Cashflows rausgeneriere, muss ich es nicht wegleben. Und dann würde ich gucken, okay, ich kann in Termingelder oder so gehen, wird jetzt aber gerade ja auch, ist ja gerade auch rückläufig. Da sieht man ja EZB den Rate Cut mit 25 Basispunkten. Dann kann ich in Anleihen gehen, ich kann in Private Debt gehen, ich kann Immobilien gehen. Ist ja bei denen jetzt naheliegen, weil die sagen, okay, ich möchte ein Häuschen in der Toskana. Wahrscheinlich wäre das erst was zu tragen kommt in den 7, 8 Jahren, wenn die Kids fertig sind, weil die werden sie wahrscheinlich nicht alleine lassen in dem Haus. Das heißt, man sagt, vielleicht könnte eine Strategie sein, okay, ich warte jetzt nochmal die 7, 8 Jahre,
Auch noch
bisschen,
mal
bisschen
weiterarbeiten in der Zeit.
Sparflamme, spare nochmal ein bisschen Geld, dass ich nicht nur die Millionen anlege, sondern mehr anlege. Und dann sind die raus. Also die verdienen dann selber Geld, die tragen sich selber. Das sind Ausgründungen von der Gesellschaft, die cashflow-neutral sind. Das heißt, da brauchen wir jetzt keinen Aufwand mehr. Das heißt, auch der Überschuss würde, oder die Kosten, die sie laufend haben,
Werden
reduzieren
deutlich
sich.
weniger, genau.
Genau, die reduzieren sich und dann kannst du sagen, okay, das deutsche Haus, das vermiete ich. Das heißt, dann erhöhe ich meine Erträge, ohne weiter zu arbeiten. Dann könnte ich noch Erträge erwirtschaften, gerade mit einem Anleiheportfolio, mit einem Private Debt Portfolio. Infrastruktur hast du auch Cashflows. Aber da ist halt sehr wichtig, du musst dir die Assetklassen einfach en Detail anschauen. Wenn dein Ziel ist, Werterhalt und Cashflows, dann fallen da viele Assetklassen weg, weil es eine klassische Aktie, ein Private Equity oder sowas, da setzt du ja auf Wertsteigerung. Klar, es gibt auch Dividendenaktien, aber selbst bei Dividendenaktien, es geht eher über Wertsteigerung. So die 7, 8%, von denen man mal spricht bei Aktien, das ist Wertsteigerung, aber kannst du dir, außer du verkaufst ja immer, kannst ja keine Brötchen kaufen. Deswegen, also du verkaufst, nimmst die Gewinne mit. Und deswegen ist die Idee, möglichst wenig Risk, und dann Produkte auszuwählen oder Investments auszuwählen, die Cashflows erwirtschaften. Wenn du dann, wenn sie das ganz gut strukturieren, dann jetzt auch nicht auf einem riesen Fuß leben, doch kein Ferrari, da brauchen sie auch kein Auto, weil da fahren sie Fahrrad oder sowas. Also die reduzieren die ganzen Fixkosten, dann hast du auch irgendwie noch weniger Kosten als in Deutschland. Dann kommen sie da vielleicht irgendwie hin und im Zielbild haben noch was gespart, dass sie in Summe 1,2 Millionen oder sowas anlegen können. Dann merken sie, okay, ich brauche ungefähr 1,1 Millionen für meine Cashflows, nach Mieteinkünfte hier und dann habe ich noch 100.000 über und die kannst du dann anlegen in Produkte, die du langfristig auf Wert steig, also die langfristig auf Wert Steigerungen setzen, wo ganz klar sind da Stocks, also ganz klassische Wachstumsaktien, Private Equity nutzen sehr, sehr viele institutionelle Investoren und das ist so die Strategie, die man da verfolgen kann. Also einfach Vermögen schützen, erhalten durch Cashflow-bringende Assets, dass du nicht runterleben musst und nur, auch wenn die Rendite sehr verlockend scheint, von teils auch illiquiden Investments mit einer hohen Rendite, da nur drauf setzen, wenn du es nicht für deinen Cashflow brauchst. das wäre so ein Ansatz, den ich verfolgen würde. Aber Step 1, Übersicht und einfach mal die nächsten Jahre planen. Muss es jetzt sein oder ist auch vielleicht viel angenehmer, wenn ich da jetzt keinen Rush habe, nochmal ein bisschen zu warten, Kinder raus aus dem Groben und dann mir einfach mal ganz normal runterschreiben, was brauche ich wirklich und welche Assetklassen gibt es, wie heilen sie sich auf in Yield, also in wirklich Erträge, die ausgeschüttet werden und in Wertsteigerungen, was könnten da passen, stelle ich solide auf, bisschen im Puffer und dann kann sowas gut funktionieren.
Ja, spannend.
Sehr. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
Das freut mich, Robin. Dann kommen wir auch schon zum Ende unseres Podcasts. Wenn es euch gefallen hat, gebt gerne Bewertung ab. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns Instagram, LinkedIn oder an hello@investnow.com. Und dann hören wir uns demnächst wieder.
Ich freue mich schon jetzt.
Ich mich auch.
Bis bald.
Dann, Robin. Ciao.
Vielen Dank.